Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen auch bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und es geht heute um das Thema Kunsthandwerk auf der Landesgartenschau. Genauer gesagt um einen Blick hinter die Kulissen und bei uns zu Gast Marianne Wurst. Hallo. Wenn Sie sich einfach mal ein bisschen vorstellen, dass die Leute wissen, mit wem Sie es eigentlich zu tun haben.
Ja, das mache ich doch gern, Herr Arnold. Ich bin Marianne Wurst. Ich bin Textilgestalterin, habe meine Werkstatt hier in der Nähe in Oberdischingen. In dem Atelier, da stehen mehrere Webstühle, große Tische zum Filzen, ein alter Holzherd zum Färben. Ich stelle all meine Stoffe selber her und mache daraus Kleidung, Hüte und Interieur. So ein bisschen schweife ich dann immer mal wieder ab in die freie Kunst mit großen Installationen, Landart-Projekten, ja.
Ja, und auf der Landesgartenschau, da ist jetzt also der Bund der Kunsthandwerker Baden-Württemberg vertreten und genau um diesen Bund, da geht's ja auch und um das Programm, das Sie da auf der Landesgartenschau machen. Und wenn Sie einfach mal so ein kleines bisschen über den Bund der Kunsthandwerker erzählen, natürlich auch gern, was heißt bisschen, schon ausführlich.
Ja, der Bund der Kunsthandwerker, der wird nächstes Jahr 75 Jahre alt. Der hat sich 1947 zusammengeschlossen aus dem Badischen und aus dem Württembergischen Kunsthandwerkerverband. In allen Landesteilen in Deutschland gibt es solche Verbände und da gibt es dann auch einen Dachverband, der BK, der Bundesverband Kunsthandwerk. In diesen Verbänden sind professionell arbeitende Kunsthandwerker vertreten, sind Mitglied. Also bei uns in Baden-Württemberg sind es ungefähr 200. Der Bund der Kunsthandwerk ist ein Verein, allgemein nützlich. Er vertritt die Interessen. Er ist laut seiner Satzung Pflege, Förderung des Kunsthandwerkes. Kunsthandwerk ist ja durch den UNESCO-Beschluss 2013 ein bisschen in seinem Wert gestiegen. Es ist seither nationales Kulturgut eines Landes. Und das stärkt auch ein bisschen unsere Arbeit, weil wir praktisch in so einem Hightech-Land wie Baden-Württemberg haben wir ein bisschen einen schweren Stand. Da wird KI gefördert, da wird Forschung gefördert und dieses Kunsthandwerk, das sind so, ja, schöne Dinge, die man sich gönnt und der eigentliche Wert des Kunsthandwerks, der wird gerne verkannt. Also, ich darf da mal ein Beispiel nennen. Also die Digitalisierung, die hat tatsächlich im Handwerk angefangen, und zwar im Textilen, in der Weberei. Im 18. Jahrhundert hat Jacquard die Lochkarten erfunden. Es sind viele innovative Entwicklungen, werden im Handwerk und im Kunsthandwerk gemacht. Eine Gesellschaft profitiert durchaus, wenn sie das Kunsthandwerk fördert und sich das gönnt, sag ich mal. In der heutigen Zeit sind wir ja eigentlich wieder erwog mit der Nachhaltigkeit. Wenn man kunsthandwerkliche Gegenstände kauft, da weiß man, die sind langlebig. Die sind materialgerecht verarbeitet. Die sind reparaturfähig. Mhm. Die sind wandelbar. Also wenn ich ein Kleidungsstück mache und die Kundin kommt nach 10 Jahren und sagt, oh, das Kostüm würde ich ja so gern noch anziehen, aber entweder es ist eingegangen oder...
Ja, oder das Kostüm ist nicht
oder
eingegangen.
Oder ich bin ausgewachsen. Und dann kann man da eben noch was machen.
Ja.
Ich kann eben noch mal einen Stoff weben, wenn es denn sein müsste.
Ja, ja. Also gerade wenn Sie das Textilhandwerk da so ansprechen oder auch den Webstuhl, ich glaube vor 3 Jahren war es mal in Frankfurt auf der Textile unter Baden-Württemberg mit der, da ist ja Textilregion Balingen, Albstadt da ganz stark vertreten und die haben richtig, wie sagt man, geile Sachen gemacht. Also tolle Materialien, alles, also wirklich absolutes Hightech. Also es war schon sehr beeindruckend, das Ganze.
Hightech-Materialien, die werden ja noch produziert, aber wenn ich so zurückdenke in den 60er Jahren, wie viele Webereien und Strickereien es auf der Schwäbischen Alb gab. Jetzt haben wir noch Trigema.
Alles
andere ist weg. Leichingen, ich weiß nicht, waren Sie schon mal in diesem wunderschönen Heimatmuseum?
Ja. Ja, klar, einiges ist halt leider Gottes weggefallen. Aber wenn wir jetzt gerade mal bei solchen Sachen sind, vielleicht doch nochmal so ein bisschen auf Sie zurückkommen. Sie haben ja vorher ein bisschen verraten, dass Sie auch mit Weberei was machen, dass Sie auch was weben. Das täte mich jetzt mal interessieren. Nachher kommen wir schon noch zur Gartenschau. Wir haben schon ein bisschen Zeit, aber das ist jetzt gerade, wenn mir es gerade einfällt, ein bisschen erzählen.
Also mehrere Webstühle für verschiedene Zwecke. Also mein Großer ist 1,60 Meter breit, hat eine Schnelllade, eine sogenannte Schnelllade, weil man ja da mit den Händen nicht mehr so schnell das Schiffle fassen kann. Und mit 2 Kittbäumen ausgestattet, sodass ich also auch komplexere Gewebe machen kann. Oder ich kann schnell umswitchen, indem ich einfach eine andere Kette auf dem anderen Kettbaum noch habe. Weil das Einrichten des Webstuhls ist sehr mühsam. Also wenn ich diesen Webstuhl mit einer Leinenkette, mit einer dichtere einrichte, dann bin ich da zu zweit eine Woche beschäftigt, bis das Ding läuft.
Okay.
Ja, und es läuft natürlich nicht von alleine, sondern ist ja keine Maschine, sondern ich muss von Hand spulen, von Hand schießen, muss mit meinen Beinen die Tritte betätigen und das Fach öffnen und das Muster richtig haben. Aber das ist ja die Kür. Das Weben ist die Kür, das andere die Pflicht.
Ja, das ist ja oft so, die Werkzeuge herrichten, klar, das macht immer Haufen Geschäft. Ja, aber noch eine Frage zum Bund der Kunsthandwerker. Sie haben ja vorher gesagt, das ist ein gemeinnütziger Verein, aber man muss ja auch Mitglied werden. Und ich denke, da kann jetzt nicht jeder Mitglied werden. Was sind da die Voraussetzungen?
Also, da gibt es eine Aufnahmejury. Mhm. Normalerweise kommen Leute, die sich bewerben, also früher war es ausschließlich klassische Ausbildung. Lehre, Gesellezeit, Meisterzeit, dann haben sich die Leute selbstständig gemacht und haben sich dann beworben mit dem Meisterbrief. Heute sind viele kunsthandwerkliche Berufe gar kein Ausbildungsberuf mehr. Also sie können nicht mehr Handweber werden in der Handweberei. Töpferei in Baden-Württemberg, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch eine gibt, die ausbildet. Das heißt, die Leute gehen auf Schulen und machen dort ihre Ausbildung. Auf Hochschulen oder auf der Akademie der Künste in Stuttgart zum Beispiel. Da kann man ja dann die Textil- oder die Glas Fachbelege und kriegt dann die handwerkliche Ausbildung. Im Südwesten haben wir ja auch die ganzen Schmuckhochschule, Pforzheim, Gmünd und entsprechend natürlich auch viele Schmuckgestalter, viele Gold- und Silberschmiede.
Die da in dem Bund dann drin sind.
Ja. Und dann tun sich die Leute mit Arbeiten bewerben. Also ist eine Objektjury.
Ah ja, okay.
Da gibt es eine extra Fachjury bei uns im Verband und da wird dann nach einem ganz bestimmten Kriterienkatalog transparent juriert.
Okay, gut. Also es war jetzt ganz spannend auch zu wissen, wie wird man da eigentlich Mitglied? Was muss da eigentlich vorher passieren? Wie ich ja schon vermutet habe, kann ja jeder kommen. So. Ja, Thema Landesgartenschau selbst. Ich war ja neulich, oder was heißt heute, ein kleines bisschen verwirrt, weil Bodensee, klar, und dann habe ich was von Lindau gehört, von Überlingen, dachte, naja gut, Lindau, das ist ja eigentlich Bayern und Überlingen Baden-Württemberg. Um welche geht's denn jetzt? Natürlich um die Überlinger, nehme ich mal.
Ja, natürlich. Ja, also die Landesgartenschau in Überlingen, das ist die Gartenschau des Landes Baden-Württembergs. Die ist um ein Jahr verschoben worden, Corona-bedingt. Und in Lindau ist eine kleine Gartenschau in Bayern, natürlich.
Aha. Ja, okay.
Ja.
Grenzgebiet.
Grenzgebiet, ja. Sind wir hier auch.
Ja, aber Überlinger ist ja jetzt, sag mal, richtig in Baden-Württemberg, oder?
Ja.
Ist das eigentlich schon Baden? Also das, ja, es ist eigentlich schon Baden, gell? Überlinger, da ist irgendwo die Grenze. Friedrichshafen ist, glaube ich, nur Württemberg
ja.
Und dann
ja.
Irgendwo dazwischen ja. ist dann im Badischen. Aber ist ja Baden-Württemberg. Also,
ja.
Also 2020 hätte sie sein sollen und jetzt ist es 2021 geworden. Ja, und der Bund der Kunsthandwerke, der ist jetzt da auch vertreten. Erste Frage, wie sind Sie eigentlich, oder Ihr Verband, wenn ich jetzt Sie sage, dann meine ich jetzt natürlich auch in dem Fall den Verband oder den Bund. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, zu dieser Landesgartenschau?
Ja, die Initialzündung oder die Ursache ist unser Mitglied Michael Heckmann, ein Keramiker. Der ist sehr engagiert bei uns im Verband und in seiner Region. Der lebt in Schwäbisch Hall. Und er hatte immer die Vision, also man muss der Normalbürger, Otto-Normalbürger hat keinen Zugang mehr zum Kunsthandwerk. Das sind, ja, wie entsteht ein Produkt? Man muss das irgendwie einer breiteren Öffentlichkeit näher bringen, einen Blick hinter die Kulissen machen, das bisschen eine Sensibilisierung. Und 2019 war die Bundesgartenschau in Heilbronn. Und dann hat der Michael ein Konzept. Damals hatte man einen Container, so einen Überseecontainer, 2x5 Meter. Hat er mit Skizzen ausgestattet, wie sich das, also ein Arbeitsplatz, ein Ausstellungsplatz und einen schönen Garten drumherum, hat es der Leitung dort vorgestellt. Und die waren so angetan, dass das realisiert wurde. Mhm. Da wurde extra Architekturbüro beauftragt, den Garten anzulegen. Diesen Ausbau des Containers wurde realisiert. Und dieser Blick hinter die Kulissen, der ging dann während der ganzen Veranstaltungsdauer. Und jede Woche war ein Wechsel, ein Szenenwechsel und ein neuer Kunsthandwerker kam und hat seine Arbeiten vorgeführt oder Workshops oder egal was. Und dieses Programm war so erfolgreich. Das war einer der Publikumslieblinge der Dauerkartenbesitzer, weil sich ja jede Woche was verändert hat. Die sind dann am Montag schon gekommen. Ja, was gibt's denn jetzt Neues? Die Gartenschau war sehr angetan, weil das Feedback ein gutes war und die Kunsthandwerker waren auch zufrieden. Also es waren alle zufrieden. Und dann denkt man natürlich, ja, das muss man irgendwie fortsetzen.
Und so ist es.
Und so ist es gekommen. Dann habe ich Kontakt aufgenommen mit der Geschäftsleitung in Überlinge von der Landesgartenschau. Habe das Konzept vorgestellt, ein bisschen abgeändert für die Überlinger Verhältnisse. Und wir sind uns relativ schnell einig geworden.
Kleine Zwischenfrage, wie oft ist eigentlich Landesgartenschau, also in welchem Turnus? Ich nehme an, nicht jedes Jahr, oder?
Alle 2 Jahre.
Alle 2 Jahre, okay.
Und immer in einer anderen Stadt.
Aha, ja, okay. Das würde jetzt aber heißen, ja, ist dann, wenn man jetzt annehmen würde, Corona wäre vorbei, ist die dann 22 oder 23?
22, weil der Vorlauf ist ja wahnsinnig.
Ja.
Also nächstes Jahr ist es in Neuenburg, das ist im Badischen, im Breisgau.
Mhm. Mhm. Ah ja, okay, also ja, jetzt hoffen wir mal, dass es nicht wieder verschoben wird, gell, so.
Ich glaube es jetzt
dass
nicht.
Dass nicht noch die Epsilon-Variante kommt, die können wir dann gerade pfeifen.
Überraschen.
Da können wir gerade drauf pfeifen, ne? Ja gut, also man hat sich dann entschieden und ja, wie hat dann so die Vorbereitung ausgesehen? So jetzt so ein bisschen ins Detail, wie geht das dann?
Also, da hat man natürlich den Platz angeschaut, was die Gartenschau, man muss sagen, wir haben diese Verhandlungen erst letztes Jahr geführt, wo sie eigentlich ja schon laufen würde. Das war jetzt die Chance. Corona ist wohl auch was Positives manchmal. Das muss man sehen. Und da haben Leute abgesagt für diesen Pavillon, der da schon fix und fertig stand. Mhm. Und da haben wir uns das angeschaut und haben gesagt, ja, der Fläche ist okay, da könnte zwei gleichzeitig ausstellen, in der Mitte hätte man dann eine Werkstatt. Aber der ist ja vorne offen, da braucht man Segel, das muss wasserdicht sein, das muss Wind aushalten, weil es ist ja am See.
Ja.
Dann die Sonne sollte auch nicht durchbrezeln. Und ja, wie verschließen wir denn das, gell? Das war dann, ja.
Ja, muss man schon gucken, wenn die Goldschmiede da sind.
Die lassen ihren Schmuck
nein,
nicht
nein,
da.
Aber
die anderen Sachen sind ja auch nicht.
Ja,
ja, ja, mei, größere Sache, die kann man nicht in die Hosentasche stecken.
Ja, klar.
Und Papier muss man schützen vor der Feuchtigkeit. Ja. Mhm. Also es hat dann schon, ein bisschen so seine Schwierigkeiten, die man einfach berücksichtigen muss. Mhm. Also das mit dem Segel, das haben wir dann ganz gut lösen können, weil die ja sowieso mehrere Segel auf der Gartenschau hatten und mit diesem Betrieb waren sie zufrieden und dann hat er praktisch ein Segel gebaut für unseren Pavillon. Das ist natürlich eine Investition. Also wir müssen da Miete bezahlen, wir müssen den Pavillon bezahlen. Dann haben wir überlegt, wie statten wir denn aus? Flexible Möbel, die für alle Gewerke passen. Der Goldschmied hat andere Anforderungen wie ein Textiler, der Kleider macht, oder der andere, der macht Möbel. Irgendwie, ja. Dann hat sich eine Gruppe gebildet, die sich mit den Möbeln beschäftigt hat. Dann hat man Entwürfe gemacht. Also insgesamt waren es dann 3 Entwürfe, wo wir endlich einig waren. Und dann muss man die Möbel ja bauen.
Mhm.
Und da hatten wir das Glück, ein Mitglied zu haben, was im Teilzeitjob als Schreinermeister und Ergotherapeut im ZFP in Zwiefalden arbeitet, in der Schreinerwerkstatt. Und dann haben wir denen den Auftrag erteilt. Das war eine super Zusammenarbeit, eine Win-Win-Geschichte mit diesen jungen Erwachsenen, die praktisch therapiert werden dort, um wieder ein normales Leben führen zu können, aus der Forensik raus. Und das hat denen so viel gebracht, denen jungen Leute. Ich habe ja dann ein paar davon kennengelernt. Auch beim Aufbau waren welche dabei. Und die Klinik hat uns hinterher so gelobt, ja, wenn wir mal wieder Möbel brauchen, gerne. Ja, und es sind so Glücksfälle, die man braucht, um so ein Ding zu stemmen, weil der Verband mit 200 Mitgliedern ist jetzt nicht so finanzstark, dass wir da einfach das da mal schnell bezahlen können. Das muss ich ja alles tragen. Wir arbeiten alle ehrenamtlich im Vorstand. Auch die in der Organisation, das sind viele Stunden.
Mhm.
Und viel Mühe und Zeit, Gedankenschmalz, aber auch viel Freude.
Ja.
Und die Chance jetzt gerade in Corona-Zeiten, wo wir so gehandicapt sind mit unseren Ausstellungsmöglichkeiten, sind wir natürlich sehr froh, dass wir dieses Projekt realisieren konnten.
Ja, den Namen von dem Ergotherapeuten Schreinermeister, den kann man ruhig nennen. Also Leute draußen, die mich schon öfters gehört haben, ist der Herr Prostzeil, gell? Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Der war auch mal bei mir hier und über alles Mögliche, also auch über verschiedene Hölzer und Birnen und was auch immer geredet ist. Also war eine sehr spannende Sache. Er hat auch Sachen dabei gehabt und man hat immer so das Strahlen in seinem Gesicht gesehen. Tja, und die Frau Wurst, die strahlt auch über beide Backe. So, und jetzt ist so ein bisschen Stichwort. Ja, irgendwann ist dann doch losgegangen. Die Vorbereitungen sind vorbei, die Möbel sind aufgestellt, das Segel ist gespannt und dann geht's los. Wann ist losgegangen?
Also definitiv für uns am 22. Mai. Am 9. April hätte es eigentlich losgehen sollen, aber Corona hat es nicht zugelassen. Ein Tag vor Pfingstwochenende habe ich dann mit meiner Kollegin zusammen alles schön ausgepackt, eingerichtet und Werbung für die Veranstaltung gemacht. Mhm. Und am Sonntagabend ist dann der erste Wochentrupp sozusagen aufgeschlagen. Und wir zogen aus und die zogen ein. Immer am Sonntagabend kommen die Neuen und die Alten gehen.
Es sind also immer eine Woche da?
Ja, aha. Ja. Ja, es ist, Sie müssen sich vorstellen, die Leute brauchen 4 Stunden Minimum zum Aufbau. Mhm. Und es ist so ein bisschen ein fliegender Wechsel. Sonntagabend ab 19 Uhr räumen die Vorgänger aus und die Neuen kommen dann eine Stunde später und fangen schon mal ein bisschen an auszuladen. Und wenn die anderen dann wegfahren, dann können die noch vollends einräumen und noch wird die meisten sagen, ja, bis um 23:30 habe ich geschafft.
Ah, okay. Für die Besucher, wie sieht's denn aus? Wie sind die Öffnungszeiten von der Landesgartenschau?
Also die Landesgartenschau geht um 9 Uhr auf. Mhm. Und das Gelände darf bis Sonnenuntergang
also relativ.
Es sei denn, es gibt eine Veranstaltung. Aha. Und das ändert sich ja jetzt dann auch bald. Ah, ja. Also die ersten Veranstaltungen, die gibt es jetzt dann schon. Mhm. Und wir am Pavillon, wir haben von 10 bis 19 Uhr auf. Wenn jetzt aber Hochsommer ist und sind viele Leute da, wird keiner seinen Stand zumachen. Mhm. Und die Leute wegschicken.
Nee, das tut man nicht.
Nein.
Ja, jetzt habe ich gerade mal so reingespiegelt, das geht ja dann bis Mitte Oktober.
Ja.
Das ist also, das heißt also noch weit in den Herbst rein. Und,
ja.
Ah ja, okay, das ist also doch dann ganz schön lang.
Ja, ja. Also in dieser Woche jetzt, seit Montag, sind 3 Kolleginnen da. Also wir mussten ja die Ausfälle von den ersten Wochen, die mussten wir ja irgendwo unterbringen. Mhm. Und dann haben wir die da, wo es gepasst hat, vom Angebot, vom Platzbedarf für die Workshops, haben wir die dann reingeschoben. Das heißt, es sind jetzt immer mal wieder 3 Aussteller gleichzeitig. Angedacht war es eigentlich mit 2. Aber man muss heute flexibel sein, planen kann man viel und man muss dann einfach auf die Situation eingehen.
Jetzt haben Sie das Stichwort Workshop genannt. Ich meine, ich stelle mir da immer was ganz Konkretes vor. Wenn ich Workshop höre, dann denke ich immer dran, okay, mir wird was gezeigt und eventuell kann ich sogar mitmachen. Wie ist bei Ihnen Workshop definiert?
Also der Workshop bei uns ist so definiert, dass die Leute tatsächlich etwas machen können und mit nach Hause nehmen können. Die sind ganz unterschiedlich. Also wir haben ein paar Goldschmiede, die Workshops anbieten. Einer, da kann man sich seine Trauringe machen.
Aha.
So man sich traut.
Ja, ein bisschen spät für mich, aber... Ja, okay, also ich habe mich getraut, aber das ist jetzt schon, 36 Jahre her.
Ja, oder also in der letzten Woche, weil wir gerade gesagt haben, Mitte Oktober, da bin ich auch persönlich dort, zusammen mit einer Keramikerin. Und wir haben einen gemeinsamen Workshop, weil wir ja auf der Gartenschau sind, machen wir Behausungen für Ohrwürmer.
Für Ohrwürmer?
Ja.
Ja, das müsst ihr mir jetzt erklären. Ich meine, Ohrwürmer, den will man ja normalerweise nicht begegnen oder zumindest kann man sie im Ohr nicht brauchen. Obwohl ein Ohrwurm ist was Relatives. Also wenn ich hier manchmal so ein Stück abspiele und dann denkt jetzt mal die ganze Nacht rum, das ist auch ein Ohrwurm. Aber Sie meinen wahrscheinlich die Ohrapfitzeler, wie
die
man schreibt.
Die Ohrapfitzeler, die im Garten sehr nützlich sind.
Ja.
Okay. Und da habe ich mit der Keramikerin zusammen eine Behausung entwickelt, und zwar aus einer Tonplatte, die müssen die Leute walzen auf eine bestimmte Dicke, und dann wird es um ein Modell rumgeformt. Vorher müssen die Ornamentik machen. Die Ornamentik wird aus Textil gemacht. Die lasse ich die Leute weben oder häkeln oder was auch immer. Und dann wird dieser Ton auf dieses Textil drauf gewalzt und dann prägt sich ja dieses Textil in den weichen Ton. Und dann wird diese Platte um die Model geformt, zusammengemacht und dann getrocknet und dann wird es gebrannt.
Also irgendwo schon eine aufwendige Sache. Wenn ich mir jetzt überlege, wo die Ohrwürmer, sag ich mal, sonst zu Hause, dann sind es ja keine Behausungen, sondern regelrechte Ohrwurmpaläste. Kann man doch vielleicht so sagen. Ja, also der Aufwand ist doch dann ganz schön hoch und dann die Ornamentik. Hallo. Ja, also da kann nicht jeder Ohrwurm das sage, ich wohne da in so einem tollen Ding.
Ja.
Wofür sind die eigentlich nützlich, die Ohrwürmer?
Läusefänger.
Ah, okay, gut. Mhm. Das ist auch eine interessante Sache, ja. Ja, und dieser Pavillon, von dem wir jetzt ein paar Mal geredet haben, der steht in den Villengärten. Was hat man sich denn darunter vorzustellen? Gibt es die Villen schon oder heißt es einfach so?
Da gibt's tatsächlich eine echte Villa.
Aha.
Ich nehme mal so an, um 1900 rum, so vom Baustil. Und irgendein Industrieller, ich weiß jetzt den Namen nicht, hat sich da am See mit einem wunderschönen Park drumherum seine Bleibe geschaffen. Mhm. Und diese Villengärten sind jetzt das Herzstück der Landesgartenschau. Davor sind die schwimmenden Gärten.
Ach, die gibt's auch?
Die gibt's auch. Oh. Die hat man neu gemacht, natürlich für die Gartenschau. Beete, begehbare Beete im See.
Garten. Oh, das ist...
Ja, das wackelt, wenn man da drauf läuft.
Ja, das ist schon... Schwimmende Gärten, doch, irgendwann habe ich das schon mal gehört. Aber, hängende Gärten gibt's aber auch, die waren in Babylon.
Hängende Gärten in Neufra,
auch im Schloss. Auch welche.
Ja.
Und, in Babylon war die hängenden Gärten der Semiramis.
Ja.
Muss man wieder den Klugscheißer raushängen. Nee. Also gut, Landesgarten schaut. Also der Pavillon in den Villengärten. Kunst, Handwerk, Design, Veranstaltungen, Workshops. Ja, ich habe es vorher gesagt, ein Riesenprogramm. Wir können jetzt natürlich nicht alles vorlesen, dann wären wir in zwei Stunden und nicht fertig. Mhm. Aber Sie haben sich jetzt ein paar Sachen rausgepickt.
Ja, so exemplarisch. Also wir haben ja 27 Wochen und immer mindestens zwei Leute, also sind jetzt vier Wochen ausgefallen, da sind es immer noch 23 Wochen und es sind fast alle Gewerke vertreten. Also zum Beispiel Axel Heitzmann mit Designermöbeln, also handwerklich gefertigte Einzelstücke. Er hat extra für die Gartenschau Trockenrahmen gebaut, wo man Kräuter und Blumen trocknen kann. Wunderschöne edle Hölzer und als Auflage Stuhlgeflechte, Obernobel, stapelbar. Dann, dem kann man bei der Arbeit zusehen. Eine Woche später kommt ein Keramiker, der hat einen Raku-Ofen dabei. Und das, was die Leute dann im Workshop machen, wird dann am Sonntag dort vor Ort gebrannt. Also ein Reduktionsbrand.
Raku-Ofen. Also jetzt, Sie machen mich immer neugierig. Ich muss dann immer nachhaken. Was ist das?
Raku ist eine asiatische Brenntechnik. Da wird die Keramik im Reduktionsbrand, also unter Sauerstoffentzug, gebrannt. Und das ist ein offen, also Feuerholz. Und dann werden zusätzlich Tannennadeln und was weiß ich was alles reingegeben. Diese Raku-Meister wissen genau, welches organische Material welche Farbe gibt. Und durch den Funkerflug und durch die Asche verfärbt sich die Keramik und man hat praktisch eine farbliche Gestaltung auf ganz natürliche Art und Weise, die ist natürlich schon ein bisschen dem Zufall überlasse, aber sagen wir mal, ein Keramiker, der das schon lange macht, der kann den Zufall ein bisschen steuern. Das ist immer sehr spektakulär.
Ja, also insofern steuern, dass wenn was grünlich aussehen soll, dann kommt es nicht rötlich raus. Also jetzt mal ein bisschen banal gesagt, ja. Sondern so weit, weil,
ja,
so weit
hat er es im Griff. Ja, und auch wie er schichtet, wie er im Ofen schichtet, kann er also die Färbung schon ein bisschen platzieren. Also er kann das ein bisschen beeinflussen. Aber es sind absolute Einzelstücke und man hat auch immer ziemlich viel Ausschuss, weil man die Sache nachher so Schock abkühlt.
Ja, und dass der Schock manchmal zu groß.
Ja.
Boing.
Splitterspratzel. Ja. Und dann, ich habe ja dann schon von den Workshops von den Goldschmieden erzählt. Also zum Teil kann man sich die Trauringe machen und aber auch andere Dinge kann man da goldschmieden. Und dann kommen Marionettenbauer. Also die spielen in der Oberliga weltweit. Überhaupt haben wir sehr viele international renommierte Kolleginnen und Kollegen unter uns. Und da kann man zugucken, wie so eine Marionette entsteht. Und die bieten auch einen Marionettenspielkurs an, weil einfach das Spielholz in die Hand nehmen und denken, oh ja, jetzt lasse ich die mal loslaufen, die Marionette, das sieht ein bisschen holprig aus. Und die können ja mit der Marionette umgehen, wie wenn das ein kleiner Mensch ist.
Ja, da ist ja oben so ja, ich sage jetzt mal, man wippt da irgendwie, ja, so. Und ja, das muss man natürlich können. Klar, ja, wie mache ich den Winkel? Und sonst sieht es halt aus wie, naja, wie ja, Sie sagen, holprig.
Ja, ja, ja.
Und das kann man da also auch lernen,
diese
Marionetten
Kurs
da bewegt.
Ja.
Und am Ende machen die vielleicht noch ein tolles Stück, die Besucher. So kleine, so Marionetten-Impro-Theater.
Mit Sicherheit.
Ja, das ist doch spannend.
Und dann kommt im August, Anfang August, die Tina Kirsi-Kern. Die arbeitet mit einem Material, was sie sicherlich ganz toll findet, und zwar mit Kassettentonbändern. Die webt die.
Die webt
Kassetten. Ja, und dann kann man einen Ohrenschmaus als Kissen benutze oder als Vorhang.
Gibt es überhaupt nur Kassette? Ein bisschen schwierig manchmal zu kriegen.
Es gibt erstaunlich viele Leute, die das noch zu Hause haben.
Ach so.
Und je mehr Leute erfahren, dass die Tina mit diesem Material arbeitet, desto mehr bekommt sie an Material. Die hat einen ganzen Fundus. Und dann sortiert die nach Vorträge, nach Volksmusik.
Das ist also auch nur thematisch. Dann.
Thematisch und entsprechend kriegt dann das Objekt den Titel.
Ach so, das ist dann das Obergreiner-Kissen, das Beatles-Kissen und so weiter. Okay, oder was auch immer, der Bettvorleger, Beethoven-Bettvorleger. Ja.
Und dann haben wir Drechsler auch in der Zeit. Da kann man dann zugucken an der Drehbank, an der Drechselbank. Ja, und dann gibt es noch eine Textildesignerin, die wohnt auch in Oberdischingen, die macht aus alten Büchern Lampen, aus den Seiten. Die webt und näht diese Teile zusammen und die geben ein ganz tolles Licht, wenn das ein bisschen so vergilbtes Papier ist, dann ist das so honigartig, fast wie Holzspanlampen.
Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, oder dass ich versuche mir das gerade vorzustellen, das heißt, dann sind da immer so ein paar Seiten zusammengenäht, weil bloß eine einzelne Seite, ich weiß nicht. Also da muss schon altes, dickes Buch sein, wenn eine Seite halten soll. Also wie ist das jetzt?
Einzelne Seiten werden in Streifen geschnitten, verwebt oder zusammengenäht.
Aha.
mit einer 140 Jahre alten Strohhutnähmaschine.
Es hört sich einfach, ich sage jetzt mal im Positiven, ich meine es jetzt wirklich positiv, im positiven Sinne wirklich abgefahren.
Ja, ja.
Also die Idee muss mir überhaupt mal kommen.
Ich habe jetzt extra auch diese neumodischen Upcycling-Projekte von den Kolleginnen vorgestellt, weil das sind ja Dinge, die sind neu kreiert, die gab es ja so noch nicht. Mhm. Aber die Technik, die verwendet wird, die ist uralt. Mhm. Webe zählt zu den ältesten Handwerken überhaupt. Dann haben wir natürlich auch einen Kunstschmied, der eine Esse mitbringt. Mhm. Der Steffen Lemp.
Was macht der dann für Sachen?
Also auf der Gartenschau macht er Rosenstäbe passend. Das sind keine so großen Teile, weil man kann ja auch jetzt, wir haben ein Holzpavillon, jetzt nicht mit weiß Gott wie viel mit Hitze arbeiten.
Klar. Ja, das, also das, wahnsinnig viele Sachen, was sie da machen.
Da haben wir Hutmacherin. Mhm.
War doch auch schon bei mir, gell? Oder?
Oder war das jemand anders? Die Christina Schlumberger war bei Ihnen, klar.
Ist die auch da?
Die ist nicht da.
Nee,
also die ist jetzt aus Freiburg, die Sabine Kombe, und die macht Filzhüte. Die macht also ihre Hutrohlinge selber. Mhm. Die filzt die dann auch in Form. Also die arbeitet anders wie die Christina, die bei Ihnen war, die als Modistin arbeitet.
Ah, ja. Richtig, das war der Ausdruck Modistin, das hört sich auch so. Ja, hab's ja dann erfahren, was das dann ist, was das mit dem Theater zu tun hat. Ja. Welche Ziele hatten jetzt eigentlich diese Teilnahme an der Landesgartenschau?
Oh, das ist vielschichtig. Ja, muss man schon sagen. Und zwar also von Seiten des Verbandes. Der will natürlich auch mehr Publik werden, gewinnt vielleicht neue Mitglieder, wenn da jemand kommt, der Kunsthandwerk macht und denkt, oh, die machen aber tolle Sachen. Das wäre ja auch was für mich. Also Werbung für den Verband, dann Werbung fürs Kunsthandwerk allgemein, das ist ja auch die Aufgabe des Verbandes, dass er der Bevölkerung, der Gesellschaft zeigt, dass das ein Teil unserer Kultur ist. Also so viel verdanken wir dem Kunsthandwerk. Und dass es immer noch lebt und dass es nie aufhört. Das ist ja nicht museal. Also die Upcycling-Themen, die ich vorher angeschnitten habe. Kunsthandwerk ist lebendig und es werden neue Techniker integriert und es werden neue Techniker entwickelt, nach wie vor. Auf der Basis der Tradition. Auf all dem, was die Altvorderen erwirtschaftet, erarbeitet haben. Also wir schöpfen da ja aus einem Wissenspool, der ist enorm.
Ja, eigentlich ja tausende Jahre im Prinzip.
Ja. So alt wie der Mensch ist. Mhm. Also wenn man denkt, die 40.000 Jahre alte Artefakte.
Ah, also ich sage, da haben sie schon Musikinstrumente gebaut oder irgendwelche solche Sachen. Ja,
ja.
Die Wiege der Hochkultur im Schwäbischen.
Ja.
Das muss man doch mal sagen, wie es ist.
Das sind wir ganz patriotisch.
Ich habe mal so wirklich ein nettes Plakat gesehen. Da haben die gerade für diese Sachen geworben. Da stand, als hier die Kultur erfunden wurde, gab es in Ägypten weitere 35.000 Jahre nur Sand. Also nach dem Motto, erst 5.000, da hat es dann...
Weil man noch nichts gefunden hat.
Ja, klar, aber ich habe mir fast weggeschmissen mit dem Plakat. Und ich dachte, okay, da hat sich jetzt irgend so ein Werbetext, also doch mal was einfallen lassen. Oder wer in die Louvre fährt, ist definitiv zu weit gefahren. Oder so ein Zeug. Also naja, nichts gegen Louvre, also ist ja eine tolle Sache. Ja gut, jetzt haben Sie schon einiges erzählt, was alles für Leute sind.
Ja, aber was noch ganz wichtig ist, ein ganz wichtiger Punkt, zu Corona-Zeiten ist es noch wertvoller geworden als vorher. Ausstellen dürfen. Mhm. 58 Leute haben wir gebraucht, um diese Wochen zu füllen. Und wir haben sie gefunden. Mhm. Und durch Corona jetzt in diesem Jahr mussten wir dann ein bisschen schieben. Und das zeigt uns allen in der Organisation und im Verband, wie wichtig es war, diese Entscheidung zu treffen, diese viele Arbeit in Kauf zu nehmen und dieses Projekt durchzuziehen.
Ja, aus eigener Erfahrung, bei anderen Zusammenhängen, es ist einfach eine wahnsinnig tolle Sache, dann einfach mal irgendwas auszustellen, was zu zeigen, solche Sachen mal rauszugehen. Und ich denke, jetzt nach dieser langen, doch manchmal sehr ätzenden Zeit, macht das natürlich umso mehr Spaß. Und man sagt, wow, endlich wieder raus dürfen, das eigene Werk zeigen, das man jetzt vielleicht in den Corona-Zeiten, ja, in den eigenen vier Wänden dann produziert hat, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, um es mal so zu sagen.
Ohne Reflexion,
ja, genau,
ohne,
ja,
Feedback.
Ja.
Was nützt es, wenn wir was produzieren und wir kriegen kein Feedback?
Ja, das ist schon.
Das ist die halbe Miete.
Ja, kommen wir noch vielleicht auf Sie selber zurück. Sie machen ja auch Ausstellungen, sind da ja auch vertreten. Was gibt es bei Ihnen Aktuelles zu berichten?
Ja, ich nutze natürlich jetzt auch die Gunst der Stunde und habe bei mir im Atelier eine Atelierausstellung. Und ab Freitag 18. kann man da auch spontan kommen. Also vom 18. Juni bis zum 9. Juli. Immer Donnerstag, Freitag, Samstag von 15 bis 19 Uhr nach Obertischingen ins Atelier Filz und Kunst.
Ah, naja gut, also wer es nicht so genau weiß, Obertischingen, da muss man die B311 da Richtung Ehingen fahren und auch irgendwann kommt Obertischingen. War da nicht einmal irgendwie Maria Theresia oder hat da mal,
ja,
übernachtet? Irgend sowas, irgendwie
nicht
berühmte
nur,
Sachen in Obertischingen.
Nicht nur, der Malefizschenk hat sich da verewigt in,
ja,
seine Bauten.
Mhm.
Also wir haben ein sehr schönes städtebauliches Ensemble, 18. Jahrhundert, also Barock, eine schöne Herrengasse, die ganz im Barock die Perspektive überzeichnet und eine Weite suggeriert, die natürlich nicht so da ist,
ja,
und eine schöne klassizistische Kuppelkirche. Ja, also es lohnt sich, nach Obertischingen zu kommen.
Ja, und was sich natürlich noch viel mehr lohnt, deswegen haben wir ja jetzt eine ganze Stunde drüber geredet, die Landesgartenschau,
ja,
in Überlingen. Ich meine, der See an sich schon ist ja schon eine Reise wert, mal also länger, mhm, da zu sein. Und zum Beispiel, ich habe vorher mit der Frau Wurst drüber geredet, wenn man jetzt nicht unbedingt Bock hat, mit dem Auto da runter zu fahren, gibt es also eine wunderschöne Möglichkeit, da anzureisen nach Überlingen. Kostet ein bisschen Zeit, aber okay, jetzt ist ja lang hell. Also in den Zug reinsitzen, bis Friedrichshafen fahren und dann gibt es ja doch einige dieser sogenannten Linienschiffe, wie das heißt, und dann kann man da also doch so über dann Meersburg vorbei und dann irgendwann ist man in Überlingen und es ist eine wunderschöne Stadt, also ich kenne es ein bisschen, ich kann das nur wärmstens empfehlen und dann kann ich mir schon vorstellen, also muss jetzt sagen, ich komme da ziemlich sicher auch mal runter da und dann schaue ich mir das mal an.
Ja, also ich kann die Hörerinnen und Hörer nur ermutigen, die Zugfahrt nach Friedrichshafen und dann direkt auf der Landesgartenschau anlegen.
Mhm.
Und
ach, das ist direkt,
ja,
Anlegestelle. Das ist natürlich noch besser.
Ja, es gibt zweierlei Anlegestelle, aber da gibt es eine extra Anlegestelle. Und die Gartenschau ist wirklich sehenswert in Überlingen. Auch für Familien. Sehr schön.
Ja, ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass es Zeit für meine letzte Frage ist. Die lautet wie immer, was habe ich vergessen zu fragen und was wollen Sie jetzt vielleicht noch kurz loswerden?
Oh, da würde ich sagen, schauen Sie doch auf unsere Website vom BDK www.kunsthandwerk.de. Da können Sie einiges nachlesen. Was ich jetzt berichtet habe, da sind auch einige Bilder und Sie sehen viel, viel Kunsthandwerk.
Also ist zusammengeschrieben hier auf meinem Zettel, was heißt Zettel des EOI, das ist jetzt despektierlich, www.kunsthandwerk.de. Und ich will mal ganz kurz Ihre Adresse, wie heißt das jetzt mit dem Hut da in Obertischingen, dass die Leute Ihre Ausstellung angucken können?
Filz-und-kunst.de. www.hinz.de, okay. Wie Hinz und Kunz.
Aha, okay. Ja, Frau Wurst, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Es war eine spannende und kurzweilige Stunde und ich wünsche Ihnen und dem Bund der Kunsthandwerker viel Erfolg, viel Spaß in Überlingen. Das war die Plattform mit Rudi Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut.
Jetzt kann ich mich gar nicht mehr bedanken.
Achso, oh, nee, also jetzt bedanken Sie sich doch. Ich hab's, ich hab Musik wieder ausgemacht. Okay, also
nochmal. Ja, Arnold, der Dank ist auch aus meiner Seite natürlich. Sie waren ein sehr angenehmer Moderator, sehr interessiert, fachlich interessiert und Sie haben das so kurzweilig gestaltet. Vielen Dank.
Ja, also, Dankeschön für das Kompliment.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.